Vorbesitzer der inkriminierten Venus war Hermann Göring. Der kunstversessene und kunstraubende Massenmörder ließ sie inmitten des großen Saals seines Landsitzes Karinhall in der Schorfheide nahe Berlin auf einem Tisch positionieren. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Kaminski Solo. Nun, am Jahresende, kommt mir der vergangene Mai in den Sinn. Ausgerechnet im Wonnemond trug sich zu, dass die Liebesgöttin Venus in höchsteigener Gestalt aus dem Foyer einer deutschen Bundesbehörde verbannt wurde. Keine Frage, sie wäre dort ohnehin kaum vermutet worden. Die Göttin der Liebe in ihrer ins frühe 18. Jahrhundert zu datierenden Figuration als bronzene Aneignung der späthellenistischen Venus Medici, einem der prominentesten Bildwerke der Kunstgeschichte, verlieh dem tristen Behördenbau, in dem das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen untergebracht ist, ein wenig horribile dictu, Charme und Anmut. Zu danken hat Venus den rüden Umgang ohne jede Achtung vor ihrem göttlichen und künstlerischen Rang der Gleichstellungsbeauftragten bei besagtem Amt. Diese argwöhnte, dass die Statue als sexistisch empfunden werden könnte. Sittliche Gefährdung soll in den Augen der Ministerialbeamtin, was wiederholt zu werden verdient, von der künstlerisch belangvollen Kopie einer ikonisch gewordenen Skulptur ausgehen. Denn Kopie meint im Fall der bis Mitte des Jahres im Foyer der Behörde in Berlin-Weißensee platzierten Bronzestatue die Anverwandlung des späthellenistischen Standbilds wohl aus dem Geist des französischen Klassizismus. Das Vorbild selbst, die Venus Medici, steht im Zentrum der Tribuna in den Uffizien, dem prominenten Achtecksaal des weltberühmten Museums. Unabsehbare Menschenscharen bestaunen es. Die Liebesgöttin in den Uffizien zählt zu den meistkopierten Bildwerken aller Zeiten. Bis hin zum Nippes. In Wilhelm Buschs Bildergeschichte von der frommen Helene geht ein Porzellanfigürchen in Gestalt der mediceischen Venus zu Bruch. Dies der trunksüchtigen Titelfigur halber. Denn merke, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Ein Gläschen Likör freilich wäre der Gleichstellungsbeauftragten im Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen zu gönnen gewesen, ehe sie über das Kunstwerk im Foyer ihrer Behörde zu Gericht gesessen hätte. Doch vermutlich befördere ich durch solche Empfehlung die Alkoholsucht in mindestens eben dem Maß wie die inkriminierte Venusstatue die Unzucht. Fachlich fällt die Skulptur durchaus ins Ressort des Bundesamts für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen. Mindestens besteht der Verdacht einer offenen Vermögensfrage. Vorbesitzer der inkriminierten Venus war Hermann Göring. Der kunstversessene und kunstraubende Massenmörder ließ sie inmitten des großen Saals seines Landsitzes Karinhall in der Schorfheide nahe Berlin auf einem Tisch positionieren. Wie der braune Schwerstverbrecher in ihren Besitz kam, ist unklar. Einige Wahrscheinlichkeit spricht für die Herkunft aus Frankreich. Dorthin reiste in Görings Auftrag seit 1941 der deutsche Kunsthändler Walter Bornheim. Er stand in enger geschäftlicher Verbindung zu seinem französischen Kollegen Jean Schmidt. Letzteren führten die deutschen Besatzungsbehörden als Görings Lieferanten. Die Herkunft der vom Franzosen an ihn verkauften Kunstwerke war oft mindestens dubios. Mag sein, die Frage ist müßig. Sie stellt sich mir dennoch. Hat die Gleichstellungsbeauftragte im Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, und wenn auch nur auf die Dauer eines Liedschlags, je erwogen, ob erfolgreiche Provenienzforschung und womöglich Rückerstattung an die rechtmäßige Eigentümerin, den rechtmäßigen Eigentümer, die wünschenswerteste Gelegenheit wäre, das unliebsame Standbild aus dem Gesichtsfeld ihrer Behörde zu entfernen. Was nun erregt solchen Anstoß an einer hervorragenden und künstlerisch verdienstvollen Kopie nach einem der populärsten Bildwerke der Kunstgeschichte, dass die Statue als sexistisch empfunden werden könnte? Die Venus Medici ist unbekleidet, nackt. Indes bedeckt sie Scham und Busen mit ihren Armen und Händen. Solche Gestik ordnet sie dem Typus der Venus Pudica zu, den keuschen oder besser schamhaften Figurationen der Liebesgöttin. Offenbar geht der Typus auf die Aphrodite von Knidos des Praxiteles aus der Mitte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts zurück. Seither gilt die Venus Pudica als eines der Leitmotive zur Vergegenwärtigung der Göttin. Wie etwa Botticellis Geburt der Venus zeigt, auch sie eine Hauptattraktion der Uffizien. Neuerlich steigt eine wohl vergeblich auf Antwort hoffende Frage in mir auf: Würde die Gleichstellungsbeauftragte im Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, falls sich eine künstlerisch beachtliche Kopie im Foyer ihrer Behörde befände, auch Botticellis Geburt der Venus möglichen Sexismus unterstellen? Ganz von der Hand weisen lässt sich das Verdikt der Gleichstellungsbeauftragten über das vormals in ihrem Haus untergebrachte Standbild der Venus nicht. Schon die Aphrodite von Knidos, von der sich auf kunstgeschichtlicher Entwicklungslinie die Venus Medici herschreibt, übte auf manche ihrer Besucher sexuellen Reiz aus. Lukian von Samosata, der große Satiriker des 2. nachchristlichen Jahrhunderts, will in seinem Gespräch über die Liebe von einem jungen Mann wissen, der nicht an sich zu halten wusste. Dass die Liebesgöttin in der Vorderansicht ihre Scham verdeckt, habe ihn nicht angefochten. Der Entflammte sei Atergo zu Werk geschritten. Ob, wie Lukian behauptet, die Geschichte im Tempel von Knidos und vielleicht gar von alters her erzählt wurde oder sie der Fabulierlust des Satirikers entsprang, ist unerwiesen. Jedenfalls begünstigte der Zeitgeist des 2. nachchristlichen Jahrhunderts deftige Geschichten dieser Art. Was zurück zur Venus Medici führt. Denn die Statue in den Uffizien ist kein späthellenistisches Original, vielmehr eine Kopie aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Die Archäologie besitzt zuverlässige Kriterien für die Datierung solcher römischen Kopien. Doch attestiert Wiltrud Neumann-Pfau in ihrer 1982 erschienenen Monographie über die entblößten Aphroditen des Hellenismus, dem Standardwerk zum Thema bis heute, schon der Statue des 2. oder 1. Jahrhunderts vor Christus, Raffinesse und Koketterie. Die Keuschheit sei vorgetäuscht. Bei genauerem Hinsehen verberge der vermeintliche Schamgestus rein gar nichts. Peter Kranz widerspricht Neumann-Pfau in seiner 2008 erschienenen Untersuchung von Umbildungen teilweise oder gänzlich unbekleideter hellenistischer Aphrodite-Statuen aus dem späten 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Damen zunächst aus dem Kaiserhaus und bald darauf Gemahlinnen reicher kaiserlicher Freigelassener, kam dazu unter anderem die Venus Medici gerade recht. Unter heutigem Betracht mit befremdlichem Ergebnis. Dem vollendet schönen Leib der Liebesgöttin zeigen sich die realistischen Porträtköpfe von Matronen in oft fortgeschrittenem Alter aufgepfropft. Ein das Auge mindestens irritierender Kontrast. Völlig nachvollziehbar schließt Kranz für solche Rollenporträts in Gestalt der Venus sexuelle Konnotationen aus. Die Aufstellung der Figuren meist in Grabbezirken spreche dagegen. Angesichts dessen rekurriert Kranz auf die heroische Nacktheit, in der zuweilen neben männlichen Götter, ferner hellenistische Herrscher und römische Kaiserstatuen begegnen. Kranz sieht die an Epiphanie gemahnende Erscheinungsweise auf die weiblichen Angehörigen des Kaiserhauses und in der Folge auf die Ehefrauen arrivierter Freigelassener übertragen, als, nach Kranz, Überhöhung der Verstorbenen gegenüber den Lebenden. Die Zeugnisse für die Rezeption unbekleideter Aphroditen aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert belegen vor allem eines: Ambivalenz. Beide Wahrnehmungen waren möglich. Die anzügliche Lukian von Samosatas und die erhöhende und weihevolle im Kaiserhaus und unter dessen Freigelassenen. Insoweit werde ich dem Verdikt der Gleichstellungsbeauftragten im Bundesamt für Zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, dass die Statue als sexistisch empfunden werden könnte, gar nicht widersprechen. Tatsächlich, sie könnte. Solcher Abscheu vor dem nackichten Göttin oder unter diesem Betracht Götzinnenbild befördert die Gleichstellungsbeauftragte zur treuen Nachfolgerin Papst Innozenz des XI., eines Asketen auf dem Stuhl Petri. Der papale Sittenwächter nahm Anstoß am Standbild der Liebesgöttin in der stadtrömischen Villa der Medici und pochte auf Exilierung nach Florenz. Die Venus aus dem Foyer der Bundesbehörde fand eine neue, dort höchlichst bewillkommnete Heimstatt im Leipziger Grassi-Museum. Sehen wir daher künftigen Verdikten der Gleichstellungsbeauftragten im Bundesamt für Zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit jener Wertschätzung ihrer kunsthistorischen und moralapostolischen Kompetenz entgegen, die der engagierten Staatsdienerin gebührt. Diese und alle weitere Folgen können Sie auf sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen und auf kulturkaminski.de hören. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart.